Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem mittlerweile achten Microsoft Interessens Community Call. Die Agenda, wie gehabt, wir starten mit den Asia News, was hat sich so im letzten Monat getan, kurz und kompakt in 20 Minuten. Dann hören wir eine sehr interessante Asia-Referenz von Pichlernetz heute, live und exklusiv in diesem Community Call. Und dann gibt es wieder unsere Open Mic offene Diskussionsplattform von 9.30 bis 10 Uhr. Auch hier an dieser Stelle wieder ein kurzer Hinweis. Alle unsere Aufzeichnungen sind auf Channel 9 verfügbar. Der Gerd Köschl, ein lieber Kollege von mir, hat uns das eingerichtet. Das heißt, alle unsere Community Calls direkt auf Channel 9 zum Anschauen, falls ein oder andere die Calls verpasst haben sollte. Ja, starten wir direkt rein in die Neuerungen. Wir haben jetzt offiziell die Reddit Images im Marketplace verfügbar. Das heißt, es gibt ja die Kooperation zwischen Reddit und Microsoft. Die haben wir schon ein, zwei Mal in unserem Community Call auch berichtet. Jetzt gibt es die Images live direkt im Marketplace zum Provisionieren. Das heißt, die zwei aktuellen Major Releases, 6 und 7, also 6.7 und 7.2, direkt über den neuen Marketplace einfach anklicken, nach Reddit filtern und man kann quasi dann direkt, so wie man es auch von normalen Windows-Maschinen gewohnt ist, direkt das Image provisionieren. Das Ganze gibt es mit offiziellen Support von uns. Das heißt, wenn hier ein Problem mit einer Red Hat-Maschine auftritt, gibt es ganz normal den Support von Microsoft mit natürlich Red Hat-Support im Hintergrund, was auch eine sehr interessante Geschichte ist. Nach wie vor gibt es natürlich die freien Versionen zur Verfügung, das heißt an den generellen Linux-Distributionen hat sich da nichts geändert, die sind nach wie vor verfügbar, jetzt halt offiziell auch die Enterprise-Versionen von Red Hat, was doch den ein oder anderen immer wieder ein Thema war. Was gibt es noch neu? Wir haben die Azure Container Services in Public Preview, das heißt, wenn man der ein oder andere vielleicht schon mit dem neuen Windows Server 2016 ein bisschen beschäftigt, da gibt es glaube ich aktuell die Technology Preview 4. Da gibt es ja mittlerweile das neue Container Service mit dabei, derzeit in Form von Docker. Wir bringen dann natürlich auch unsere eigene Containerlösung noch in den Windows Server mit rein beim Release-Zeitpunkt. Und was wir jetzt haben, wir können diese Container Services, nämlich die Docker und die Linux Container, auch direkt in der Public Preview in Azure provisionieren. Was steckt dahinter vom Konzept her? Im Prinzip kann man es, wenn man es ein bisschen abstrakter betrachtet, sagen, das ist quasi Applikationsvirtualisierung auf Serverinfrastruktur. Das heißt, wir haben klassisch eben vom Wandel physikalischer Server hin zur Virtualisierung, das heißt eine vollständige VM auf einem physikalischen Rechner, also mehrere VMs laufen. Und jetzt quasi geht es nochmal einen Layer abstrakter. Wir betreiben mehrere Applikationsinstanzen auf einem und demselben Serverbetriebssystem. Das heißt, wir patchen hier auch nur einmal das Betriebssystem und es laufen mehrere Applikationen in einer Art Sandbox direkt auf dem Betriebssystem. Ob das jetzt physikalisch oder virtuelle Maschine ist, ist in dem Fall relativ egal. Kommt natürlich sehr stark aus dem ganzen Thema Web-Development heraus. Das heißt, dort, wo man halt sehr viele kleine Services braucht, schnell provisioniert, unabhängig von anderen Instanzen, dort wird dieses Docker-Konzept sehr gern eingesetzt oder dieses Container-Konzept. Und das ist sicher was, was uns auch in den nächsten Jahren jetzt mehr und mehr beschäftigen wird. Weil ich habe schon mit ein paar ISVs gesprochen, wie relevant ist denn für Sie dieses Container-Thema? Und die meisten, die eben genau in diesen Micro- oder Miniservices unterwegs sind, die haben sehr stark die Anforderung, hier Richtung Container zu gehen. Und das ist für die definitiv auch eine zukünftige Plattform, auf die sie ihre Software dann letztendlich auch rausbringen wollen. Es gibt da mittlerweile schon einige ISVs, die direkt zum Beispiel Docker-Container zum Download anbieten. Das heißt, hier muss ich nichts mehr installieren. Hier nehme ich den Container, spiele es auf meinem Linux- oder auf meinem Windows-Server ein und kann dann direkt die Container nutzen. Was eine interessante Geschichte, die uns da sozusagen wahrscheinlich mit dem Windows Server 2016 noch stärker beschäftigen wird, weil wir dann quasi auch ein Pendant zur Linux-Version in dem Bereich haben werden. Auch interessant, Store Simple, da hatten wir beim letzten Community Call ein bisschen einen Schwerpunkt drauf. Das ist unsere sozusagen Storage Appliance, das ist nichts anderes als eine Hardware-Box, ein iSCSI Storage, wo wir Platten drinnen haben, eben SSDs für Daten, die sehr schnell im Zugriff sein müssen, langsamere SAS-Platten für Daten, die weniger oft im Zugriff sind und letztendlich ist dann Azure unser dritter Tier, wo dann Daten gespeichert werden, die so gut wie nie gebraucht werden, also Archivdaten oder Daten, die zum Beispiel im File-Server sehr lange liegen und nie angegriffen werden. Das Ganze gibt es jetzt in einer speziellen Lizenzierungsform Richtung Enterprise Agreement zum Beispiel auch als On-Premise Appliance. Das heißt, man braucht hier keine Hardware-Box mehr in dem Sinn kaufen, sondern man bekommt hier eine virtuelle Appliance und kann dann mit seiner eigenen Hardware so ein Store Simple Array aufbauen und das Ganze dann natürlich wieder mit Azure im Backend. Die genauen Details dazu, wie das funktioniert, welche Lizenzvoraussetzungen dafür notwendig sind, bitte dem unten entstehenden Link entnehmen. Vielleicht nur kurz an dieser Seite, wo setzt man sowas aus Simple Appliance ein, weil es auch immer wieder ein Thema ist. Das ist so klassisch mein File-Server-Ersatz als Home Directory. Manche nehmen es auch für kleinere SQL-Datenbanken. Ist jetzt nicht dafür gedacht, so ein klassisches High-Performance-Storage-Array zu ersetzen, wo große Datenbanken drauf laufen. Das ist eher nicht der Fokus. Da geht es wirklich so um klassische File-Dienste, Home Directory, File-Server etc. im Hintergrund. Ein interessanter Artikel, der auch ganz gut zu diesem Thema dazu passt, ist die Kombination zwischen Store Simple und Azure Site Recovery. Wir erinnern uns, Azure Site Recovery ist die Technologie, wo ich einzelne virtuelle Maschinen, ob das jetzt ein Hyper-V ist, ob das ein VMware ist oder vielleicht sogar ein physikalischer Host, direkt und permanent nach Azure replizieren lassen kann. Hat den riesen Vorteil, wenn mit meinem eigenen Rechenzentrum etwas passieren sollte, dann kann ich direkt diese virtuelle Maschine im Azure Rechenzentrum online nehmen und kann direkt weiterarbeiten. Ist halt klassisch dafür gedacht für Business Continuity Vorsorge, das heißt, wenn ich hochkritische Maschinen habe, die ich zum Beispiel bei einem Ausfall von meiner eigenen Internetleitung oder vom eigenen Rechenzentrum schnell wieder brauche, damit ich meinen Betrieb aufrechthalten kann, dann wäre das eine interessante Geschichte, hier die permanente Replizierung Richtung Azure. Hat sich auch einiges getan Richtung VMware, auch das ist jetzt sehr einfach integrierbar. Das heißt, das ist nicht ein Showstopper, wenn hier der Kunde zum Beispiel auf VMware-Technologie setzt. Und das Ganze kann man jetzt kombinieren, sinnvoll kombinieren mit einer Store Simple Appliance. Das heißt, wenn jemand Store Simple bei sich lokal betreibt, hat er natürlich auch durch die Backup-Mechanismen, die dieses Storage-System bietet, auch das Storage-System direkt in Azure virtuell abgebildet. Das heißt, er kann neben seiner virtuellen Maschine auch das virtuelle Store Simple Appliance Array hochfahren. Das heißt, er hat sofort quasi seinen File-Server, wenn er das möchte, direkt wieder im Online-Zugriff. Das heißt, er repliziert den File-Server, der lokal bei ihm läuft, via Azure Site Recovery nach Azure. Und das Storage-System im Hintergrund, das wird ganz normal über die Store Simple-Mechanismen repliziert und kann dann quasi in Azure online genommen werden. Als interessanter Artikel dazu, bitte sich einmal sozusagen reinzuziehen, wenn so ein Thema mal interessant wird. Was auch gut dazu passt und ich auch wieder das Thema im Bereich Business Continuity oft bekomme, ist der SQL Server. Was gibt es da für Mechanismen? Also neu gibt es zum Beispiel mit SQL Server 2016 dieses SQL Server Stretch Database. Das wird dann hochinteressant, wenn es darum geht, wenn ich sozusagen warme oder kalte Daten habe, sprich Daten, die nicht so oft im Zugriff sind. Also man sieht schon ein ähnliches Konzept wie bei dieser Store Simple Appliance. Hier verwende ich dann quasi Azure als kalten Datenspeicher oder warmen Datenspeicher, um sozusagen meine Datenbank zum Beispiel zu vergrößern. Hochinteressante Konzepte, die da auf uns zukommen. Was auch noch neu ist, was wir aktualisiert haben, ist die SQL Server Always-On Cluster Vorlage. Das ist quasi ein Template direkt in Azure, in dem ich mir einen Always-On Server in Azure hoch provisionieren lassen kann. Das wurde jetzt aktualisiert. Kurz einen Link dazu, wenn das von Interesse ist. Und was vor allem für die KMU-Partner interessant ist, wir haben jetzt auch die SQL Server Express Images direkt in der Azure Galerie drinnen. Das heißt, all jene, die auf SQL Server Express setzen, können direkt die Images in Azure hochprovisionieren, direkt über den Marketplace. Auch eine interessante Geschichte und sollte auch das Leben etwas vereinfachen. Was gibt es Neues aus dem Security Center? Also wir sehen auf der rechten Seite, es hat sich sehr viel im Bereich der Virtualisierung getan. Wir haben da auch so Power BI-Mechanismen mit drinnen. Das heißt, da geht es einfach darum, sich anzuschauen, wie ist denn mein aktueller Sicherheitsstatus in meinem Azure-Netzwerk, in meinem Authentifizierungsbereich, zum Beispiel Richtung Azure Active Directory. Das alles soll das Azure Security Center zusammenfassen. Wer sich da ein bisschen schlauer machen möchte, einfach auf das Foto links oben klicken. Das gibt so einen kurzen Einblick, was das Azure Security Center alles leisten kann. Was für uns Infrastrukturleute interessant wird, wir haben auch neue Partnerlösungen in der Planung mit drinnen. Das heißt, nicht nur dieses klassische Web Application Filtering, sondern wir bekommen auch jetzt die Next Generation Firewalls, zum Beispiel von einer Checkpoint, Cisco oder Fortinet, direkt als Appliance in Azure. Was auch hochinteressant ist, weil das war auch immer so ein Thema, naja, wenn ich selbst irgendwie ein eigenes Security-Konzept mit mehreren Stufen abbilden möchte, möchte vielleicht aber meine vorhandenen Checkpoint-Administratoren verwenden, die ja dieses System auch pflegen sollen, dann habe ich hier die Möglichkeit, zukünftig Checkpoint-Firewalls über Cisco oder Fortinet direkt in Azure zu betreiben und das Ganze mal mit den Bordmitteln sozusagen, die man jetzt auch für seine Infrastruktur hat. Also man sieht schon sehr stark, die Microsoft öffnet sich auch hier diesen Appliance-Herstellern sehr stark. Wir haben ja mit der Cisco schon eine langjährige Kooperation, auch im Bereich Switching zum Beispiel mit drinnen, Hyper-V etc. Das Ganze nimmt jetzt quasi bei Azure auch Fahrt auf, auch im Bereich der Next Generation Firewalls. Also hochinteressante Geschichten, wenn ich ein bisschen näher informieren möchte, auch was das Thema Web Application Filtering betrifft, was da jetzt schon alles geht, einfach auf den Link unten klicken. Da steht dann alles im Detail erklärt. Was gibt es jetzt für weitere Ankündigungen? Wir haben die Azure Hybrid Use Rights Benefits generell verfügbar. Der Klaus Reiter hat ja einen schönen Artikel dazu geliefert im PFAST am letzten Freitag. Das heißt, wenn sich der ein oder andere ein bisschen genau informieren möchte, ich glaube 20 Minuten hat es sogar gedauert. Klaus Reiter hat das sehr schön aufbereitet. Was steckt dahinter? Wir können zukünftig zum Beispiel unsere Windows Server Lizenzen, die unter Softwarewartung sind, direkt nach Azure mitnehmen. Das heißt, dadurch reduziert sich natürlich der Mietanteil um die Variable des Betriebssystems. Das heißt, man kann sich das ungefähr so vorstellen wie den klassischen Linux-Server, der typischerweise ohne Lizenz hier provisioniert wird. Genau die gleichen Kosten kommen dann beim Windows-Server auf einem zu. Wenn ich jetzt dieses Hybrid-Use-Benefit verwende, sprich ich portiere quasi meinen On-Premise-Server, der hoffentlich Softwarewartung hat, direkt nach Azure, dann reduziert sich hier der Preis um diese Windows-Server-Komponente im Hintergrund. Hochinteressante Geschichte, also ich habe da auch den Link dazu gepostet und auch den Link zur Windows Server 2016 Lizenzierung, weil das ein Thema, das im Moment sehr gefragt ist. Wir hatten da, glaube ich, vorige Woche auch einen Lizenz-Call mit der Irene Kisser, speziell zu dem Thema mit über 70 Teilnehmern, glaube ich. Also dürfte ein sehr spannendes Thema derzeit im Partnerumfeld auch sein. Die größte Umstellung ist ja der Bereich von Sockets auf Core zu gehen, und durch diese Core-Umstellung haben wir jetzt eben die Möglichkeit, endlich sozusagen unsere Lizenzen auch mit nach Azure zu nehmen, wenn wir das wollen. Was gibt es noch? Wir haben die Azure Active Directory Identity Protection in der Public Preview. Was steckt da dahinter? Also ich bezeichne das ganz gern als unseren virtuellen Sicherheitsspezialisten. Der schaut sich ganz genau an, wie ist denn das Verhalten eigentlich von den Anmeldevorgängen auf meinem Azure Active Directory, und erkennt dann eben auch potenzielle Schwachstellen oder Aktivitäten. Heißt zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel eine Person jetzt ganz normal in Europa anmeldet und 5 Minuten später in Australien zum Beispiel, dann würde das System aufschlagen und würde sagen, hoppala, das kann rein technisch nicht möglich sein, dass der sich innerhalb von 5 Minuten auf 2 Kontinenten einloggt. Dann würde das System sofort hochgehen und sagen, hoppala, da dürfte ein Sicherheitsvorfall da sein, da versucht sich jemand einzuloggen mit den Credentials von unterschiedlichen Plätzen. Geht dann auch weiter über Brute Force Attacken, durch gesicherte Zugangsdaten ist zum Beispiel so ein Thema. Wenn ich zum Beispiel feststelle, hoppala, der Endbenutzer meldet sich typischerweise von dem Gerät an und auf einmal kommt er von 5 unterschiedlichen Geräten innerhalb von einer halben Stunde in das System rein, dann erkennt das System natürlich auch, hoppala, da dürfte offensichtlich ein Security Breach vorliegen, der probiert es von mehreren Geräten, was ein sehr untypisches Verhalten ist. Dem sollte der Security Spezialist im eigenen Unternehmen bitte nachgehen, oder der Administrator. Oder auch so Themen wie infizierte Geräte, das heißt, da kommt auch das Thema Big Data Analysen mit rein. Die Microsoft betreibt sozusagen eines der größten Security Management Center der Welt. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr stark auch mit dem Thema Botnetz-Attacken. Das heißt, wir stellen hier fest, wenn zum Beispiel infizierte Rechner vorhanden sind, gibt es unsere eigene Scanning-Technologie, zum Beispiel der Windows Defender, der bei Windows 10 mit dabei ist. Und aus diesen Daten lernen wir auch, welche Systeme zum Beispiel infiziert sind. Und diese Information geben wir dann an den entsprechenden Administrator weiter, wenn es sich zum Beispiel um ein Gerät handelt, das in seinem Netzwerk unterwegs ist. Also da kommt jetzt wirklich einmal das Thema intelligente Auswertungen, Machine Learning etc. zum Tragen, das wir hier verwenden, um einfach das Unternehmen oder die Zugangsabsicherung wesentlich attraktiver und sicherer für unsere Endkunden und unsere Partner zu gestalten. Kommt auch immer wieder so als Thema auf mich zu, ist so das Thema Identity Management bei Multitenant-Applikationen. Da gibt es jetzt eine sehr schöne Anleitung dazu, wie man sowas realisieren kann. Das heißt, wenn das ein Thema ist, bitte auf den Link unten klicken, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Was gibt es für weitere Themen? Wieder mal eine erfreuliche Nachricht aus dem Thema Migration. Also wir wissen ja, es gibt bei Azure das alte und das neue Portal. Gewisse Funktionalitäten funktionieren im neuen Portal, gewisse Funktionalitäten nur im alten Portal. Und die Microsoft ist derzeit bemüht, innerhalb der nächsten 6 Monate hier eine Feature-Gleichheit zu erzielen. Das heißt, dass alle Funktionalitäten dann im neuen Portal zur Verfügung stehen. Mit dem Bereich CDN, Content Delivery Netzwerk, gibt es jetzt auch einen Migrationspfad, wie man zum Beispiel vom alten Portal ins neue Portal seine Services übernehmen kann. Das heißt, man sieht auch hier schon ein Weiterkommen, dass sozusagen auch Migrationspfade aufgezeigt werden, wie ich hier vom alten in neue Portale übernehmen kann. Im Bereich der Entwicklung gibt es auch wieder interessante Neuigkeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt eine gute Kooperation mit Eclipse. Eclipse ist ja sozusagen eine der Major-Plattformen, um Java-Applikationen zu entwickeln. Hier gibt es eine direkte Kooperation, das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel direkt Web-Apps, die in Java entwickelt werden, in Azure provisionieren. Auch für unsere eigene Plattform, für Visual Studio, gibt es Neuerungen. Wir haben jetzt hier ein Connected Service für den IoT-Hub. Also IoT-Hub, diejenigen, die sich erinnern, vor zwei Calls war das circa, hatten wir einen Schwerpunkt zum Bereich Internet of Things. Der IoT-Hub ist quasi unsere zentrale Schnittstelle, wo wir Daten, Sensordaten, was auch immer entgegennehmen und dann entsprechend in Echtzeit verarbeiten oder eben für historische Aufzeichnungen verwenden. Und dieser IoT-Hub kann jetzt direkt durch Visual Studio connected werden und direkt angesprochen werden. Was natürlich wieder die Entwicklung für IoT-Lösungen wesentlich eleganter und einfacher macht als bisher. Ja, was gibt es noch? Der Event-Hub, das ist sozusagen das Pendant vom IoT-Hub. Also der IoT-Hub ist ja ein aufgefetteter Event-Hub, würde ich mal sagen. Das basiert auf dem Event-Hub im Hintergrund. Auch hier gibt es jetzt einen Open-Source-Client für Java und Java Virtual Machine-basierte Sprachen. Das heißt, auch hier öffnen wir uns natürlich sehr stark der freien Welt, der Open-Source-Welt Richtung Java. .NET natürlich, .NET ist ja mittlerweile auch Open-Source. Und man sieht dann einfach hier, dass Microsoft auch sehr viel Wert darauf legt, nicht nur die eigenen Plattformen zu unterstützen, sondern hier wirklich die größten Entwicklungsplattformen weltweit. Die letzten zwei Punkte im Bereich der Ankündigungen. Microsoft hat den Payment Card Industry Standard auch für 2016 wieder erneuert. Was steckt dahinter? Das ist sozusagen der Standard, den jedes Unternehmen erfüllen muss, das mit Kreditkartendaten hantiert. Das heißt, wenn Sie hier Verrechnungen drüber geführt werden etc., dann gibt es diesen PCI DSS Standard. Der wurde jetzt für 2016 erneuert, kann auch unter dem Link heruntergeladen werden. Und da sieht man wieder, dass Microsoft das Thema Zertifizierung sehr ernst nimmt und das ist bei uns ein laufender Prozess und man wird laufend von den Neuerungen, von den Rezertifizierungen hören. Das ist einfach mittlerweile beim Standard mit dabei. Ja, und zu guter Letzt noch ein Thema aus dem Bereich der Media Services. Wir alle, die sozusagen sich ein bisschen damit beschäftigen, wissen ja, dass Media Service Inhalte auch bei uns geschützt werden können, mit unserer eigenen Plattform Player Ready zum Beispiel. Und mittlerweile ist auch die Google Whitevine als Schutzfunktion verfügbar. Das heißt, wenn man hier möchte, kann man auch direkt diese Service von Google hier einbinden und seine Media-Inhalte entsprechend schützen lassen. Ein gratis E-Book noch zum Nachgang sozusagen. Es gibt von uns das Enterprise Cloud Strategy Buch, ist relativ neu. Und da geht es wirklich darum, wie beschäftigt man sich mit dieser Cloud-Transformation, wie richte ich meine Strategie darauf aus. Das ist zum einen so ein klassischer Überblick einmal, was ist die Cloud, was erwarte ich mir hier an Innovationspotenzial, welche Effizienzsteigerung bekomme ich dadurch, wie könnte so eine Roadmap auf meiner Reise zur Cloud hinausschauen. Dann gibt es auch so ein klassisches Thema wie Migration der IT zur Cloud, das interessiert uns Infrastrukturleute natürlich ein bisschen mehr. Dann generell zum Thema Transformation, weil das ja auch ein Umdenken von den Unternehmen selbst ist. Und im Buch gibt es dann noch so klassische Blueprints mit drinnen, Technologieszenarien, die typischerweise im Einsatz sind. Also ich glaube, ein ganz interessantes Buch, um da ein bisschen reinzuschmökern. Der Download-Link ist unten angegeben. Wie gesagt, gratis zur Verfügung und durchaus einmal einen Blick wert, sich das einmal anzuschauen. Ja, somit wären wir genau in der Zeit von den Asia News Update. Ich weiß, wieder viel Information in kurzer Zeit, aber genau das wollen wir damit erreichen. Und somit möchte ich auch schon den Martin Pichler herzlich willkommen heißen in unserer Asia Community Call Runde. Er ist Geschäftsführer bei der Pichlernetz und wird uns jetzt eine sehr interessante Referenzstory auf Asia präsentieren. Martin, darf ich an dich übergeben?
Ja, ich hoffe, mir kann jeder hören. Schönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Ich bin, wie gesagt, der Geschäftsführer von der Firma Pichlernetz. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen aus Klagenfurt. Und zwar, wir haben genau eine Mitarbeiter, das heißt, wir sind zu zweit. Die spezialisiert haben wir uns auf Cloud, Office 365, CM, Power BI, Azure, also hauptsächlich die Microsoft Cloud. Und für unsere Kunden ist das deswegen interessant, weil wir die Cloud nicht als Selbstzweck sehen, sondern quasi als Möglichkeit, die Geschäftsprozesse bei Kunden zu optimieren und sozusagen Enterprise-IT auch für KMUs zu verwenden. 100% unserer Kunden sind Office 365 Kunden, weil das ist so ziemlich das Erste, was wir bei jedem Kunden machen. Wenn er das nicht will, wird er üblicherweise auch nicht unser Kunde. Das Problem haben wir allerdings noch nie gehabt. Also wir haben so ungefähr 50 bis 60 Kunden, die eben alle auf Office 365 wenigstens arbeiten. Vor kurzem haben wir ein interessantes Projekt gekriegt für die ÖBB Infrastruktur und das möchte ich dann im nächsten Schritt vorstellen. Gegangen ist es dabei darum, die Herausforderung war, die ÖBB betreibt eben 11 Webcams für den Semmering Basistunnel. Die liefern alle 15 Minuten ein 12 Megapixel Bild. und die Kamera kann das per FTP irgendwo hinladen. Die Idee, also der Auftrag von der ÖPP war eben, diese Bilder für 10 Jahre zu speichern. Da soll nämlich dann der Tunnel fertig sein, hoffentlich. Das heißt, in Summe kommen ungefähr 2,7 Millionen Bilder, das sind ungefähr 15 Terabyte Daten auf uns zu. Die ÖPP hätte auch gern noch die Möglichkeit, beliebige Zeitraffer zu erstellen. Die sollen online gerechnet werden und der Anwender kriegt dann eine E-Mail, wenn das fertig ist. In jeder Auflösung mit jeden Frames per Second, die halt gerade gebraucht werden. Für uns war ganz wichtig, nachdem das 10 Jahre laufen soll, dass die Lösung quasi wartungsfrei sein muss. Und wir können dann nur eine Pauschale pro Kamera pro Monat verrechnen. Das heißt, wir haben jetzt planen müssen, was das ungefähr in 10 Jahren kosten wird. Und das dann runterbrechen müssen auf die Kamera. Wir haben uns entschlossen, ein Plattform-as-a-Service-Angebot anzunehmen. Das ist natürlich, da ist relativ schnell aufgrund unserer Microsoft-Nähe natürlich Azure ins Auge gesprungen. Und da war hauptsächlich das interessant, dass wir Web-Apps verwenden mit Web-Jobs und einer SQL-Datenbank. Das heißt, wir mieten wirklich nur die Datenbank, die Web-App mit ihren Web-Jobs. Die Web-App ist das UI, das sieht man links ganz ein bisschen, wo eben die Bilder verwaltet werden können. Man kann sie da suchen, man sieht Statistiken, wie viele Bilder die Kameras liefern. Man wird benachrichtigt, falls eine Kamera etwas nicht liefert. Neben der Web-App sind zwei Web-Jobs noch im Einsatz. Die Web-Jobs sind so kleine Command-Line-Programme, die auf dem Web-Service mit der Web-App mitlaufen. Azure kümmert sich darum, dass die automatisch starten, entweder eventbasiert oder ständig laufen. Unsere beiden laufen ständig. Die starren quasi jede Minute in die Datenbank, ob es irgendwas zu tun gibt. Einer der beiden Web-Jobs sortiert die Bilder ein in so eine Ordnerstruktur, schaut, ob das Bild passt, schaut, ob die Kamera geliefert hat, berechnet die Statistiken und schreibt dem E-Mails, falls irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Herausfordernd dabei, oder herausfordernd, ist vielleicht übertrieben, das Ganze ist ja ein sehr kleines Projekt, war, dass die Kameras zwar 24 Stunden am Tag Bilder liefern, allerdings brauchen wir nur Bilder von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang speichern. Das heißt, wir rechnen jedes Mal aus, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter für jeden Tag, das ändert sich ja über das Jahr und werfen die restlichen Bilder quasi weg, die da nicht reinpassen. Der zweite Webjob ist derjenige, der die Zeitraffer rechnet. Das ist ein relativ rechenintensiver Prozess, nachdem ich da ja aus mehreren tausend Bildern einen Film im MP4-Format herstelle. Ist es so, dass wenn der Webjob läuft, skaliert die Web-App automatisch auf eine zweite Instanz, sodass der User nichts merkt davon, dass es sehr viel langsamer geworden wäre. Und sobald das fertig ist, skaliert das Ding wieder runter auf eine Instanz, weil für den üblichen Fall reicht uns eine Instanz. Das ist für uns natürlich sehr praktisch, weil dadurch zahlen wir wirklich nur das, was wir wirklich brauchen und müssen nicht der Infrastruktur vorhalten, die für den Maximalfall groß genug wäre. Das gleiche gilt natürlich auch für Storage. Also die Mehrwerte für uns jetzt als Entwickler des Ganzen ist hauptsächlich der große Vorteil von dem Plattform-as-a-Service. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass wir irgendwelche Internet-Information-Server patchen oder die Windows-Server, die darunter liegen. Das kümmert uns alles überhaupt nicht. Die einzige bittere Ausnahme dabei ist, dass es keinen FTP-Server gibt auf Azure. Da haben wir eine Virtual Machine nehmen müssen, die einen File-Zähler-Server laufen hat, weil der hat am besten funktioniert mit den Kameras. Und von dort geht es dann mit einem PowerShell-Skript Richtung Blob Storage, also die Bilder. Wichtig für uns ist die Skalierbarkeit, nachdem in der Ausschreibung von der ÖPP drin standen ist, sie wollen das beliebig groß skalieren können, was immer das bedeuten mag. Prinzipiell ist die Obergrenze für den Blob Storage bei 500 Terabyte. Nachdem wir mit 15 Terabyte jetzt rechnen, haben wir genügend Luft nach oben, falls Sie noch das Bedürfnis haben, weitere Kameras in Betrieb zu nehmen. Dynamisch ist auch ein großer Vorteil für uns gewesen, eben, dass das automatisch skaliert oder dass, wenn wir mehrere Kunden, die App haben wir natürlich mandantenfähig programmiert, falls wir mehrere Kunden kriegen sollten, die ein ähnliches Bedürfnis haben wie die ÖPP und eben über FTP Bilder speichern wollen in der Cloud und dann Zeitraffer rechnen, respektive über Wochen brauchen, ob die Kamera wirklich Bilder liefert. Da können wir das relativ leicht hochskalieren, also relativ leicht, sehr leicht sogar. Das geht vollautomatisch, sobald die CPU-Last auf der Instanz größer wird. Ja, also die Konklusion für uns war das sehr recht ein interessantes Projekt. Wir haben auch nur die neueste Technologie verwendet, also das ist MVC 6, Entity Framework 7 und ASP.NET 5. Das war zeitweise ein bisschen schwierig, sagen wir offen, aber es ist hauptsächlich deswegen, weil die Dokumentation dafür noch nicht ganz vorhanden ist für diese neuen Sprachen und es da einen großen Unterschied gibt zwischen der Beta 5 und dem RC1, mit dem wir das implementiert haben und somit Google auch eine, oder Bing, eine sehr geringe Hilfe ist. Aber von der Azure-Seite her haben wir da sehr ausgereifte, skalierbare und dynamische Plattform gefunden, die eigentlich alle Bedürfnisse, die wir bis auf FTP, die wir hatten für das Projekt, wunderbar unterstützt. Herzlichen Dank, falls Sie noch Fragen haben. Ich bin noch bis 10 Uhr hier.
Super, herzlichen Dank, Martin, für die Vorstellung der Referenz. Jetzt brennt mir natürlich eine Frage auf der Zunge. Nachdem du ja die neuesten Technologien verwendet hast, wird da wahrscheinlich eine gewisse Einarbeitungszeit und sozusagen Erfahrungszeit draufgegangen sein. Was würdest du sagen, was hat das ungefähr an Zeitaufwand bedeutet, sozusagen diese Lösung auf Basis von Azure zu entwickeln?
Also in Summe habe ich 6 Wochen gebraucht für das ganze Ding. Mhm. Wobei man da wahrscheinlich 3 Wochen streichen kann, weil das war aufgrund meiner Selbstüberschätzung. Ich habe vor 8 Jahren einmal eine recht große Website programmiert und habe nicht erwartet, dass sich das so viel ändert. Ja. Das war aber dann doch so ziemlich alles anders. Und ich habe da so 2 bis 3 Wochen fast gebraucht, bis einmal quasi mein Code auf Azure gelaufen ist, dass ich einmal überhaupt eine Website verbannt sein kann. Also ich schätze, dass man das in 3 Wochen ist, das durchaus schaffbar. Mhm. Dass man das, wenn man mit Erfahrung an die Sache herangeht.
Ja, das ist einmal der Faktor, der hat mich persönlich interessiert, wie aufwendig ist denn sowas zu entwickeln? Weil es hat immer die Frage, was ist das an Zeitaufwand und sozusagen, wo ist dann der Return on Investment? Aber ich sage, bei 3 Wochen, glaube ich, ist das doch eine durchaus vertretbare Zeit, dass man eine komplette Lösung im Prinzip auch developen kann, weil letztendlich ist das quasi eine komplett neue Applikation, die da quasi entstanden ist, auf Basis von den Plattform-as-a-Service-Diensten in Azure.
Genau. Es war am Anfang halt recht schwierig, weil auf Google findet man sehr leicht eine Antwort, wie etwas geht, aber es gibt sehr wenige Antworten, oder man findet sehr schwer Antworten auch, warum man etwas wie machen sollte. Das heißt, bei Azure ändert sich ja die Nomenklatur gelegentlich. Jetzt, dann muss ich mir mal wissen, wer jetzt von was spricht. Also ist das, meint er jetzt wirklich eine Web-App oder ist das jetzt eine Website oder meint er eigentlich ein IIS auf einer VM? Mhm. Da einmal die Architektur rauszufinden, die würde das dann wirklich machen, das braucht schon eine gewisse Zeit. Da ist es natürlich leichter, wenn man mit Leuten reden kann oder wenn fragen kann, wie die das gemacht hat und was da dann die Vor- und die Nachteile sind, weil das ist eben relativ schwer im Internet zu recherchieren.
Verstehe.
Also das habe ich festgestellt. Und da ist es sehr praktisch, wenn man jemanden hat.
Sehr gut. Ja, ist auch ein interessantes Feedback, weil es ist für uns immer hochinteressant, wenn Partner so innovative Lösungen dann auch bauen, auf Plattform as a Service, zu wissen, was letztendlich auch sozusagen die Stolpersteine waren, weil ich sage, auf den PowerPoint schaut das alles immer recht toll und interessant aus, aber die Praxis zeigt dann meistens was anderes, wie dann wirklich sozusagen auch die Developer-Schritte dahinter sind. Ja.
Ja, aber es ist alles ein lösbares Problem. Bei Azure kann man ja relativ viel einfach ausprobieren und dann schauen, wie es ist und dann schmeißt man es wieder weg. Also wir haben da zuerst eine Entwicklungsumgebung gehabt, die haben wir dann auch komplett wieder gelöscht und neu gemacht. Das geht ja alles relativ rasch, Gott sei Dank.
Sehr gut. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung deiner super tollen neuen Lösung.
Ja, gerne.
Vielleicht noch Zeit haben im Open Mic, vielleicht gibt es noch die ein oder andere Frage dazu. Bevor wir sozusagen ins Open Mic gehen, möchte ich noch ganz kurz auf den nächsten Community Call hinweisen. Der wird am 18.04. sein. Wie gesagt, in einem Monat wieder zur gewohnten Zeit an gewohnter Stelle. Wenn Sie direkt sozusagen in den Call mit rein wollt, einfach ein kurzes Mail an thomas.plaschke@microsoft.com. Das ist mein lieber Kollege, der wird quasi euch in die Liste mit reinnehmen und wird natürlich auch wieder auf Technet angekündigt und auf unserem Partnerblog.at. Dann noch kurz ein Wort in eigener Sache. Ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich auch an die Audience bedanken. Es ist mittlerweile der 8. Call, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Ich möchte mich auch bei unseren Partnern bedanken für die letzten Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften. Ich selbst werde die Microsoft mit Ende des Monats verlassen und mich neuen Herausforderungen stellen. Deswegen möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen an meine lieben Partner, die so tolle Lösungen in den letzten Monaten letztendlich auch gebaut haben auf unserer Plattform, die ich begleiten durfte bei Kundenprojekten, wir gemeinsam so die ein oder andere Schlacht gewonnen haben. Ein herzliches Danke auch an dieser Stelle von meiner Seite. Ja, wie geht's weiter? Wie gesagt, der Thomas Plaschka, mein lieber Kollege, der auch gerade im Moment zu meiner linken Seite sitzt, ist unser Produkt-Marketing-Manager, glaube ich, für Microsoft Asia. Der wird den Call übernehmen und quasi dann ab 18.04. das Mikrofon übernehmen, sozusagen. Gut, mit dieser Ankündigung möchte ich dann jetzt die offene Diskussionsplattform eröffnen. Das heißt, wenn es wieder Fragen gibt in die Runde oder an den Martin Pichler über die geniale Lösung, die er da bei der ÖBB implementiert hat, einfach unmuten oder per Chatfenster in die Runde die Frage stellen.
Ja, hallo, hier spricht Werner Schwendt. Ich hätte eine Frage an den Martin Pichler.
Bitte gerne.
Und zwar, welche Webcams wurden verwendet? Ich vermute mal fast, dass die Spiegelreflexkameras sind.
Nein, sind sie nicht leider, sondern das sind Mobotics S15D Webcams mit zwei Objektiven zum Teil, wo jetzt die gerade ausgetauscht werden gegenüber 180 Grad Objektiven, da geht es viel um Panoramas. Ich habe morgen einen Termin bei der ÖBB, wo wir das nochmal genau durchsprechen. Für die Kameras per se bin ich eigentlich nicht verantwortlich, sondern das macht ein Partnerunternehmen. Ich bin quasi ab dem Moment verantwortlich, wo das Bild auf meinem FTP-Server landet. Und mit den Webcams, also ich habe alle zum Testen gehabt, bin ich recht peripher nur verwandt. Aber ich kann schauen, wie gesagt, es sind S15Ds von Robotics.
Okay, ja danke, weil ich bin, ich schaue mal ganz gern, beschäftige mich mit ähnlicher Technik und da gibt es in Kärnten, gibt es eh jede Menge, und zwar von der Seite Foto-Webcam.eu und die verwenden ausschließlich Spielreflexkameras mit auch tollen Nachtaufnahmen und deswegen war das so meine Vermutung. Danke.
Bitte gern.
Ja, danke Werner auch für deine Frage und danke Martin für die Beantwortung. Gibt es weitere Fragen?
Der Punkt wäre vielleicht die Datenübertragung nach Azure, welche Bandbreite da so erforderlich ist, um ich sage einmal, die Bilder hochzuladen.
Die Kameras sind alle per UMTS-Modem eingebunden. Mhm. Und was wir sehen, sie laden alle gleichzeitig hoch, alle Viertelstunde, lustigerweise. Die Azure-Bandbreite ist da völlig ausreichend. Die Bandbreite, die wir haben, sind so zwischen 6 und 15 Kilobit pro Sekunde. Die Kameras stehen zum Teil wie wirklich irgendwo in einem Graben. Mhm. Und für mich, da gibt es eine GPRS-Verbindung und die übertragen halt so 5 Minuten lang mit 11 Kilobit durchschnittlich.
Okay, da ist eigentlich nur wichtig, dass das Bild einmal oben ist und auch wenn das 2 Minuten später ist, dass man schlicht und einfach die Aufzeichnung für Nachhinein hat.
Ja, genau. Was wir auch noch machen ist, die Kameras haben die Möglichkeit, einen HTTP-GET-Request abzusetzen. Da haben wir eine Seite, oder da gibt es eine Seite, die diesen GET-Request quasi beantwortet. Und das ist so eine Art Puls, wo man einfach nur prüfen alle 5 Minuten, ob die Kamera eh noch lebt. Weil ein paar, also eine hängt da auf einem Photovoltaikpanel und wenn da recht schlechtes Wetter ist, dann ist die bald einmal offline. So dass wir so ein bisschen mitkriegen, wie es den Kameras geht. Weil nur weil kein Bild geht, das kann ja sein, dass einfach die Funkverbindung gestört ist. Also wir kriegen zurzeit durchschnittlich über alle Kameras, würde ich schätzen, so 90% aller möglichen Bilder.
Okay, danke. Ich gucke noch einmal den Link rein von der Seite, den ihr vielleicht eh kennt. Das ist sozusagen meine Lieblingsseite, was Webcams angeht.
Super, vielen lieben Dank, Werner. Martin, was mich noch interessieren würde, weil ich es gerade jetzt so mitgenommen habe, dieser HTTP-Monitor, macht das über einen Azure-Service oder wird das anders abgewickelt?
Nein, das ist ganz simpel. Das ist einfach ein Link oder ein HTTP-GET-Request, wo die Kamera ihre ID mitgibt. Und wenn der abgerufen wird, dann schreibe ich in der Datenbank mit, wann zum letzten Mal der Request ist. Und das ist das SAT-TP-Monitoring. Die Kamera selber, die kann nicht wahnsinnig viel, was das betrifft, leider. Mir wäre lieber gewesen, wenn sie das über was sie REST oder sonst irgendwie geschickt hätte, die Bilder, anstatt über FTP. Aber ja, also wir haben das ganz simpel gehalten, weil die Kamera ja auch nicht wahnsinnig simpel, kompliziert ist und jede Kamera ist da wieder anders. Also es macht ja nicht wahnsinnig viel Sinn für einen Kameratyp, sonderlich viel zu entwickeln, speziell für den einen, weil wenn die ÖPB oder sonst wer sich entscheidet, sie wollen jetzt die Kameras austauschen gegen irgendwas anderes, dann war die Entwicklung quasi wieder umsonst.
Mhm. Verstehe, das heißt, ihr macht ja quasi diese HTTP-GET-Request direkt aus der Web-App von Azure und speichert das dann
genau
in der Azure DB quasi mit.
Ja, genau.
Okay. Ja, hochinteressant. Das waren Details, hatte ich auch. Okay, gibt es weitere Fragen zur ÖBB-Referenz oder Büchernetz oder generelle Fragen zum Thema Azure, die euch beschäftigen? Hallo Bernhard, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen Georg.
Ja, sorry to hear, dass du nicht mehr da bist für den Microsoft oder beziehungsweise auch in der Rolle für uns. Gibt es da eine 1:1 Nachbesetzung? Habe ich da was verpasst oder gibt es jetzt keine Ankündigung?
Oh ja, also es gibt mittlerweile, der Bernd Schwarzinger wird seinen Fokus etwas verändern, das heißt weg von Office 365 hin zur Richtung Azure und Enterprise Mobility Suite. Das heißt, der Bernd wird sozusagen quasi mein Nachfolger in den Azure belangen.
Aha, er macht es nicht zusätzlich, sondern entwickelt sich von Office 365 weg.
Exakt, ja.
Weil Office 365. Und wer rückt dann bei Office 365 nach?
Das wird dann bei uns der Rudi Friers mitmachen.
Wer?
Der Rudi Friers, Rudolf Friers.
Aha.
Der ist sozusagen derzeit schon für die Office 365 Development bei unseren Distributoren verantwortlich und der wird sukzessive auch für die Partner da zuständig sein.
Okay, also eine große Rochade im Schachspiel. Okay, alles klar. Vielen Dank, Bernhard, und alles Gute, wo auch immer es dich hinsieht.
Danke dir, lieber Georg, danke dir. Sehr viel Spaß gemacht, mit euch sozusagen auch die ersten Projekte damals zu gewinnen.
Ja, das muss ich sagen, das ist klar.
Na, vor allem warst du auch einer der ersten, die auch bei uns im Community Call die erste große Referenz vorgestellt haben, die wir, glaube ich, vor 1,5 Jahren oder was, glaube ich, die ersten Gespräche mal bei einer Partnerrutsche geführt haben. Also, das war eine lange Tradition in Wirklichkeit. Ja. Gut. Danke auch dafür, danke für deine Teilnahme immer bei den Community Calls, weil du ja immer auch sehr aktiv bist, auch was die Beiträge in der Community betrifft. Danke dir auch für diesen Beitrag. Gell?
Ja, danke dir. Alles Gute.
Danke. Ja, danke Georg. Wie gesagt, nachdem Sie schon die ersten verabschieden, ich werde jetzt den Call noch 5 Minuten offen halten, das heißt bis 9:48 Uhr. Möchte damit jetzt mal offiziell den Call beenden. Wie gesagt, danke auch wieder für eure Zeit, dass ihr teilgenommen habt. Danke Martin für die wirklich tolle Präsentation der Referenz. Ich glaube, das ist wieder eine super tolle Geschichte, wie man aufzeigen kann, was eigentlich der Plattform-as-Service-Gedanke einen Mehrwert bringt gegenüber einer klassischen virtuellen Maschine, die ja meistens noch immer das Thema ist. Danke euch alle für die Teilnahme, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wie gesagt, 18.04. damit meinem Kollegen Thomas Plaschke, ein ganz lieber Kollege, der diesen Community Call weiterführen möchte. Danke und wie gesagt, 5 Minuten halte ich den Call noch offen und werde dann beenden. Danke euch und einen schönen Wochenbeginn.